Nordmetall Standpunkte, der Politik-Podcast der norddeutschen Metall- und Elektroarbeitgeber. Heute zur Lage der Ausbildung in der norddeutschen M&E-Industrie sowie den Unterschieden oder auch Gemeinsamkeiten zwischen der Situation der deutschen Wirtschaft und der in den großen asiatischen Industrienationen Japan und Südkorea. Mit dem Nordmetall-Hauptgeschäftsführer Dr. Nico Fickinger und Alexander Luko. Nordmetall und der AGV Nord haben ja zum 6. Mal in 10 Jahren eine Ausbildungsumfrage durchgeführt. Gut 180 Betriebe mit fast 85.000 Beschäftigten und ungefähr 4.000 Azubis haben sich beteiligt. Gibt es denn interessante Ergebnisse sowohl im Verhältnis zur allerersten Befragung von 2016 als auch zu der letzten von vor 3 Jahren?
Ja, die gibt es auf jeden Fall und ich will mal mit den guten Nachrichten anfangen. Nur noch jeder 13. Auszubildende in der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie bricht seine Lehre noch ab. 2023 war es noch jeder 5. gewesen. Und ein weiterer Pluspunkt, nur noch gut die Hälfte aller Bewerberinnen und Bewerber für eine Ausbildung erweist sich als ungeeignet. 2023 waren es noch 4 von 5 gewesen, also nur noch 50 statt 80%, aber auch 50% ist natürlich immer noch ein alarmierender Wert. Und letzter Punkt vielleicht, 3/4 aller Azubis werden zum Ausbildungsende in unserer Industrie unbefristet übernommen. Das ist ein Spitzenwert in der zurückliegenden Dekade.
Aber es sind ja nicht alle Ergebnisse der Ausbildungsumfrage so rosig, oder?
Nein, leider sind sie das nicht. Gut 4 von 5 Betrieben beklagen zu geringe Bewerbungseingänge, fast doppelt so viele wie vor 10 Jahren. Dabei bemühen wir Arbeitgeberverbände uns ja seit langem um eine engere Verknüpfung von Schule und Wirtschaft, um mehr Praktikumsangebote und auch um mehr Unternehmenspräsenz in Schulen. Die Betriebe selbst sind mehr denn je in Social-Media-Kanälen präsent, um jungen Nachwuchs zu gewinnen. Und sie zahlen auch gut. Jetzt ab 1. April dieses Jahres wird im ersten Ausbildungsjahr die Vergütung schon auf 1.373 Euro pro Monat steigen. Das kann sich wirklich mehr als sehen lassen. Aber es bleibt natürlich auch noch viel zu tun am Ausbildungsmarkt. Zum Beispiel sagen 2/3 der Betriebe, dass ihre Versuche, den direkten Kontakt zu allgemeinbildenden Schulen zu intensivieren, ins Leere laufen. Und viel zu viele junge Menschen verlassen immer noch die Schule ohne tragfähigen Abschluss. In Mecklenburg-Vorpommern sind es jetzt sogar mehr als 10%. Und auch für eine gute Orientierung am Arbeitsmarkt kann noch viel mehr unternommen werden.
Was können denn die Arbeitgeberverbände und auch die Arbeitgeber selbst dafür tun?
Nun, wir brauchen eine qualitativ hochwertige und langfristig angelegte Berufsorientierung, praxisnah, realistisch und dann auch so gestaltet, dass sie das Interesse der Jugendlichen weckt. Sie muss also kontinuierlich, verbindlich und altersübergreifend stattfinden. Praktika müssen unbedingt dazugehören, aber alleine reichen sie natürlich nicht. Gleichwohl, hier sind Erfolge möglich. Das zeigen auch gute Beispiele aus unserem Verbandsgebiet, die wir natürlich auch unterstützen und verbreiten als Best-Practice-Beispiele. Und es gelingt eben überall dort, wo Schule und Wirtschaft engagiert zusammenarbeiten und im bestehenden System pragmatische Lösungen finden.
Was halten Sie denn von dem neuen Vorschlag des sachsen-anhaltinischen Ministerpräsidenten Sven Schulze, verbindlich einen wöchentlichen Praxislerntag in den Sekundarschulen des Landes einzurichten und ab der 7. Klasse im Gymnasium das Fach Wirtschaft zu geben?
Ich will jetzt nicht Vorschläge anderer Ministerpräsidenten im Einzelnen bewerten, aber gefallen tut mir daran, dass die Politik in Richtung Praxisnähe doch einen deutlichen Handlungsbedarf erkennt. Und ich denke, von dieser positiven Grundhaltung auch gegenüber der Wirtschaft, die hinter diesem Vorschlag steckt, sollten sich auch einige der norddeutschen Länder anstecken lassen.
Positive Grundhaltung, sich davon anstecken lassen, da liefern Sie mir ein Stichwort, um zu einem ganz anderen Thema zu kommen. Sie haben mit einer Reihe von Firmenlenkern aus dem Kreis der Nordmetall- und AGV Nordmitgliedsbetriebe gerade eine Reise durch Japan und Südkorea absolviert. Bei ihren Gesprächspartnern haben sie, glaube ich, eine positivere Grundhaltung gegenüber Industrie und Wirtschaft entdeckt, als sie hierzulande üblich ist, oder?
Ja, eindeutig. Was besonders aufgefallen ist, dass es eine sehr konsistente und nachhaltige, verlässliche Wirtschaftspolitik gab. Und ich glaube, das ist insbesondere einer der Gründe, warum Südkorea weiterhin so boomt. Anders als bei uns, wo nicht nur nach einer Wahl manchmal die Wirtschaftspolitik ihre Richtung ändert, sondern wo wir sogar in der amtierenden Koalition zwei unterschiedlichen Ansichten darüber haben, was eigentlich jetzt getan werden müsste, haben unsere Gesprächspartner uns dort erläutert, dass man eben übergreifend einig ist in der Ausrichtung der Industriepolitik und dass sich das eben auch nach Wahlen nicht ändert, sondern dass es da einen ganz langfristigen, konsistenten, breiten Konsens gibt, in welche Richtung das Land sich zu entwickeln hat.
Japan hat ja auch ein starkes und sehr deutlich wahrnehmbares Überalterungsproblem, kämpft also auch mit der Demografie. Konnte man da während dieser Reise lernen, wie die damit geschickt umgehen?
Also zunächst mal sind beide Länder, Japan und Südkorea, haben diese demografischen Probleme. In beiden Kulturen, so war unser Eindruck, spricht man nicht gerne über die Probleme, sondern natürlich lieber über die Erfolge. Aber wir haben eben auch Vorträge gesehen anhand von nackten Zahlen, wie sich die Situation insbesondere auch in Japan darstellt. Und das, was uns eben auch interessiert hat an der Reise, war die Unterschiede zu erkennen, dass nämlich die Japaner im Grunde sich darauf einstellen, dass die Menschen dort deutlich länger arbeiten. Das machen sie auch relativ klaglos, weil es eben dort auch ein bisschen zur Kultur gehört. Und in Korea sucht man insbesondere jetzt durch den verstärkten Einsatz von KI, auch durch Digitalisierung, Automatisierung, dann die Produktivitätsfortschritte zu erzeugen, die eben auch nötig sind, um das Land weiter an der Spitze zu halten.
Kann man denn sagen, dass die KI schon wesentlich mehr Einzug gehalten hat in den Alltag der Südkoreaner und Japaner?
Das ist auf jeden Fall mein Eindruck. Es gibt auch ein ganz anderes Verhältnis dazu. Koreaner haben eine ähnliche Datenschutzregelung wie bei uns, aber die wird dort eben verkauft als ein Beitrag zu mehr Wettbewerbsfähigkeit, wobei wir ja immer eher die Risiken sehen und den Schutzgedanken verstärken. Und vielleicht kann man das recht bildhaft festmachen an der Aussage eines Gesprächspartners, der eben sagte, wieso soll ich meine Kinder davon fernhalten? Die müssen mit KI leben, die werden darin groß. Er selbst hat ihnen dann die entsprechenden Accounts eingerichtet, um natürlich auch einen Überblick zu haben, was sie damit machen. Aber sagt, wenn ich die Kinder jetzt von der KI abschotte, dann erleiden sie nur Nachteile und fallen zurück, weil sie müssen damit umgehen. Und je früher sie das lernen, umso besser.
Gibt es denn nach dieser Reise eine grundsätzliche Erkenntnis, die, wer weiß, vielleicht sogar aus konfuzianischen, buddhistischen Traditionen abzuleiten ist, die wir uns in Europa sozusagen auch vornehmen können?
Naja, es sind eigentlich so zwei, drei Punkte, die, glaube ich, übergreifend aufgefallen ist. Das eine ist natürlich vor allem die Frage, was kann der Staat tun? Das, was ich eben schon ein bisschen angedeutet habe. Wir haben gesehen, dass dort sprichwörtlich wie Pilze aus dem Boden Sonderwirtschaftszonen sprießen. Da geht der Staat rein mit Infrastrukturinvestitionen. Da gibt es natürlich auch finanzielle Förderung. Da gibt es aber auch und vor allem regulatorische Erleichterungen. Und dann boomt das Ganze auch. Also das wäre vielleicht etwas, was wir uns abgucken können. Dann neben dem konsistenten Regierungshandeln dieses Mindset, also wir Deutschen neigen ja dazu, Dinge erstmal bis zu Ende zu planen und darüber hinaus und alle Eventualitäten mit einzuplanen. Insbesondere bei den Koreanern ist es so, 80% reichen. Man fängt erstmal an und macht dann zack, zack, schnell, schnell oder Palli Palli, wie es dort heißt. Und korrigiert sich dann aber eben auch schnell, wenn die Entwicklung in eine falsche Richtung läuft. Das war besonders interessant, dass eben diese Geschwindigkeit dort, so wurde uns immer wieder erläutert, quasi ein Grundwert an sich ist. Also dass man beispielsweise auch erwartet, dass jemand auf Mails sehr schnell antwortet, nicht erst am nächsten Tag. Und das ist uns ja hier in Deutschland komplett verloren gegangen, dieses Effizienzdenken, dieses Geschwindigkeitsdenken.
Also sozusagen Tempo und Schnelligkeit vor Bedenkenträgerei.
Das auf jeden Fall. Und so ein bisschen auch die Frage, wo sind eigentlich unsere Assets? Was können wir? Das ist auch sehr klar geworden. Die Koreaner haben da eine sehr nüchterne Bestandsaufnahme gemacht und haben gesagt, welche Wahl haben wir eigentlich als vergleichbar zu Deutschland, Land ohne Rohstoffe. Sie haben extrem auf Bildung gesetzt, auch mit teilweise Übertreibung, weil es da wirklich einen enormen Leistungs- und Wettbewerbsdruck gibt. Und dann haben sie sich eben fokussiert auf die Verbindung von Produktion und KI und gehen da eben pragmatisch technologieoffen und wettbewerbsorientiert ran. Und das, weil sie eben in dieser Mittelposition sitzen zwischen China auf der einen Seite, Japan auf der anderen Seite und sagen gegen die beiden Großen, die Walfische, wie sie es nennen, und die Amerikaner auch noch dazu, werden wir uns als Shrimp so deren Bild nur behaupten können, wenn wir besser und schneller sind. Und das erleben sie sozusagen an jeder Straßenecke und ja, in Deutschland eben nicht.
Vielen Dank. Das war der Hauptgeschäftsführer von Nordmetall, Dr. Nico Fickinger, in seinem Podcast vom Frühjahr 2026. Ich danke für das Interesse und wünsche entspannte Ostertage. Tschüss, sagt Alexander Lukow.